Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle herzlich begrüßen, die neu dazugekommen sind heute Nachmittag. Wir sind in unserer fortlaufenden Studie des Buches Sacharja bereits im Teil 4. Wir wollen heute Kapitel 7, 8 und so weiter betrachten. Wer das Skript vor sich hat, sieht zuerst die Übersicht über das Buch Sacharja, das auf die Zeit um 520 vor Christus zurückgeht. Das war genau die Zeit, als das jüdische Volk den zweiten Tempel baute in Jerusalem. Sie waren Jahre davor zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft und konnten bei Null wieder neu anfangen. Und da wurde der zweite Tempel gebaut und der Prophet Sacharja zusammen mit Haggai hat das Volk in diesem Projekt zur Ehre Gottes unterstützt und ermutigt. Nun zum Aufbau des Buches. Wir haben 2 Hauptteile. Römisch 1, das sind die Kapitel 1 bis 8. Und da werden wir also eben die 2 letzten Kapitel 7 und 8 heute betrachten. Und zwar hatten wir in den Kapiteln 1 bis 6 ausführlich betrachtet 8 Nachtgesichter, 8 Visionen im Traum, die Sacharja gesehen hatte und die eben Bezug haben auf das Volk Israel und seine wunderbare, von Gott versprochene Zukunft. Und jetzt kommt gewissermaßen da noch ein Teil dazu, der auch zu diesem großen ersten Teil gehört, und das sind Belehrungen über Trauer und Freude. Das sind jetzt diese Kapitel 7 und 8, die wir anschauen werden. Und das Ganze wurde ausgelöst durch eine Frage zum Thema Fasten. Wir werden gleich den Text lesen, Kapitel 7, 1 bis 3. Und Gott gibt dann 4 Antworten. 4 Antworten zur gleichen Frage. Nicht wahr? Man kann manchmal eine Frage beantworten durch eine kurze Antwort. Aber wir sehen oft, wenn der Herr Jesus gefragt wurde, hat er mehr geantwortet, als gefragt wurde. Zum Beispiel in der Ölbergrede. Die Jünger hatten 4 Fragen gestellt und der Herr hat viel, viel mehr geantwortet, als was sie gefragt haben. Sehr viel mehr. Und hier ist es auch eine Frage und der Herr gibt gleich 4 Antworten. Danach kommt der zweite Hauptteil. Das sind dann eben die Kapitel 9 bis 14. Und dieser zweite Teil ist so aufgebaut. Erstens, uns wird der verworfene Messias vorgestellt. Sein erstes Kommen, Kapitel 9 bis 11. Und dann, zweitens, der angenommene Messias, sein zweites Kommen in den Kapiteln 12 bis 14. Also, ich hoffe heute Nachmittag, die Kapitel 7 und 8 durchzuarbeiten, diese Belehrungen über Trauer und Freude. Und dann beginnen wir im zweiten Hauptteil mit dem Thema der verworfene Messias, sein erstes Kommen. Und dann natürlich erst das nächste Mal, aber da freue ich mich ganz besonders darauf, dieses Schlusskapitel, die Zacharja wirklich krönend abschließen, der angenommene Messias, sein zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit. Aber wir werden sehen, sogar in dem ersten Teil, wo es um den verworfenen Messias geht und sein erstes Kommen, da wird auch schon ein Ausblick gegeben auf sein zweites Kommen. Man kann das einfach nicht auseinanderhalten auseinanderreißen. Das gehört irgendwie zusammen. Und wir werden dann auch sehen, dort, wo es speziell geht um den wiedergekommenen Messias, dort wird auch zurückgeblendet auf sein erstes Kommen. Das erste und das zweite Kommen, das gehört eben zusammen. Und jetzt lese ich aus Zacharja 7, und zwar auf dem Skript, wenn man ein bisschen weiter blättert, habe ich meine eigene Übersetzung von Zacharja wiedergegeben. Sie ist noch wörtlicher als die bewährte Elberfelder Übersetzung. Und was eben noch dazu kommt, ich habe bewusst, da wo Zacharja in Gedichtform schreibt, die Verszeilen, wie sie im Hebräischen sind, eben deutlich kenntlich gemacht im Druck. Und darum braucht es natürlich viel mehr Platz. Darum ist das ganze Skript 11 Seiten. Ich gebe zu, ist ein bisschen viel. Aber was man normalerweise in Druckausgaben, es gibt Ausnahmen, aber normalerweise nicht hat, der Text ist fließend, und dann ist es schwierig, die Verszeilen zu erkennen. Und es ist ganz wichtig, dass man erkennt, wo die Verszeilen sind. Das hilft uns, wie wir sehen werden, den Text besser zu verstehen. Aber jetzt, selbst da, wo es beginnt, in Kapitel 7, Vers 1, haben wir Fließtext bis Vers 3. Das heißt, das ist auch auf Hebräisch normaler Prosatext. Also so, wie man ganz normal spricht. Und nachher, bei den Antworten, da wird es poetisch. Sieht man diese kurzen Verszeilen. Zacharja 7, Vers 1. Und es geschah im Jahr 4 von Darius, dem König. Das Wort des Ewigen geschah zu Zacharja am Tag 4 des 9. Monats im Kislev. Damals hatte Bethel den Sar-Äser und den Regem-Melech und seine Männer gesandt, um das Angesicht des Ewigen anzufliehen, indem sie den Priestern, die dem Haus des Ewigen gehörten, sagten und indem sie den Propheten sagten, soll ich weinen im 5. Monat, indem ich mich enthalte, wie ich schon so viele Jahre getan habe. Wenn man im Skript jetzt wieder nach vorne blättert und das hier offen hält, dann sieht man, ich habe Vers für Vers Bemerkungen gemacht, kurze Bemerkungen. Also zu Vers 1, die Prophetie wird hier genau datiert auf November 518 vor Christus. Eben wenn man den jüdischen Monat Kislev am Anfang umrechnet, ergibt das in unserem Kalender November. Und das vierte Jahr von Darius, dem persischen König, das entspricht 518 vor Christus. Da waren sie 2 Jahre schon dran, um den zweiten Tempel aufzubauen. Sie hatten ja schon viel früher begonnen. Die babylonische Gefangenschaft endete im Herbst 539 vor Christus. Und dann konnten die Juden zurückkehren, das wird beschrieben im Buch Esra, Kapitel 1, 2. Ein Überrest von etwas mehr als 40.000 kehrte zurück ich muss sagen, 40.000 Männer. Wenn man hochrechnet, die Frauen dazu, die Kinder, dann waren das vielleicht 200.000 Juden, die aus der babylonischen Gefangenschaft wieder heimkehrten ins Land der Väter. Und das Erste, was sie taten, Esra 3, sie bauten den Altar und begannen gleich wieder mit dem Gottesdienst, mit dem Opfern von Tieren. Im nächsten Jahr begannen sie, den Grund des Hauses Gottes zu legen, aber dann wurde es schwierig. Feinde versuchten, dieses Projekt zu stoppen. Und das gelang schließlich. Die konnten Kontakt aufnehmen mit dem persischen König, und da hat ein persischer König schließlich den Baustopp verfügt. Und dann traten Haggai und Zacharia auf. Und zwar machten sie dem Volk Mut, das Haus Gottes wieder aufzubauen und diesen Baustopp nicht zu akzeptieren. Das Gebot Gottes war höher als das Gebot der Menschen. Und durch die Ermutigung von Zacharia und Haggai, die selber begannen, wieder am Tempel zu arbeiten, bekam das Volk Mut und gleich darauf ein neuer König, nämlich dieser König Darius, gibt offiziell die Erlaubnis. Natürlich dürft ihr das aufbauen. Er hat ja in den Archiven gesehen, der König Kyros, der die babylonische Gefangenschaft geendet hatte, der hatte ja schon die Erlaubnis gegeben, mehr noch, sogar den Befehl gegeben, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werde. Aber wir sehen, zuerst mussten sie dem Gebot Gottes gehorsam sein, und dann tat Gott auch die Türe auf. Und so bauten sie, und eben Zacharia 1 hatten wir damals gesehen, gerade in diesem zweiten Jahr von Darius, als dieser Wiederaufbau wieder neu ins Laufen kam, ermutigt durch Zacharia und Haggai, da beginnt es in Zacharia 1. Aber jetzt sind wir nicht mehr im zweiten Jahr von Darius, sondern im vierten Jahr, im November, in Kislev. Und jetzt kommt da eine Frage auf bei den Leuten von Bethel. Bethel ist eine Ortschaft nördlich von Jerusalem. Etwa, kommt nicht mehr drauf an, woher man misst, ja. Sagen wir so 18 Kilometer nördlich von Jerusalem. Heute muss man einfach die Hauptstraße Nummer 60 nehmen. Rauffahren und da, so kommt man nach Bethel. Ein kurzer Weg mit dem Auto. Und diese Leute von Bethel, die werden übrigens schon erwähnt in Esra 2, 28. Unter den Rückkehrern aus Babylon werden diese Gruppe, die in Bethel Wohnsitz nahm, genannt. Auch in Nehemia 7, 32 werden sie erwähnt und auch in Nehemia 11, 31. Ein besonderer Ort. Bethel. Das war der Ort, wo Vater Jakob noch übernachtet hatte, als er Hals über Kopf fliehen musste vor Esau ins Ausland. Und da erschien ihm der Herr im Traum, Himmelsleiter. Und Vater Jakob am Morgen sagt: Wie furchtbar ist dieser Ort! Das muss das Haus Gottes sein! Bethel heißt ja Haus Gottes. Wie furchtbar ist dieser Ort? Ja, es ist so, das Haus Gottes sollte ein Ort sein, wo wir uns wohlfühlen, zu Hause. Oder wie Epheser 2 am Schluss spricht über das Haus Gottes und die Gläubigen werden genannt Hausgenossen Gottes. Aber wenn man seinen Vater so brutal angelogen hatte, wie Jakob, wo das Leben nicht geordnet ist, da kann die Gemeinschaft mit Gott gar nicht genossen werden. Da ist das Haus Gottes ein furchtbarer Ort. Ja, so war das bei Jakob. Und er ging dann weiter nach Aram in den Norden, nach Syrien und dort zu Onkel Laban. Und da lernte er, was es bedeutet, wenn man jemanden brutal anlügt. Er wurde von Laban betrogen aufs Hässlichste und eben immer wieder reingelegt. Das waren 20 Jahre, wo Gott ihn erzogen hatte. Durch schwere Wege, schmerzliche Wege, aber schließlich kehrte er wieder zurück ins Land. Und als er dann auch in seiner Familie bereit war aufzuräumen, kommt er zurück nach Bethel. Dieser Ort Bethel ist also eine ganz wichtige Ortschaft. Und nun, Leute von Bethel, die hatten eine besondere Frage. Sie schickten eine Gesandtschaft zu den Priestern nach Jerusalem, die da bereits im zweiten Tempel im Bau war, dienten, denn der Opferdienst wurde ja von Anfang an aufgenommen. Bevor das Tempelhaus gebaut war, hatten sie schon mit dem Opferdienst begonnen. Der Altar war schnell gebaut. Und sie fragen diese Priester, die eben eine besondere Aufgabe hatten in der Vermittlung zwischen dem Volk und Gott. Und zweitens fragten sie die Propheten in der Mehrzahl. Nun, wir wissen, Haggai und Zacharia, die waren da tätig in Jerusalem. Und sie wollten jetzt wissen, wie ist das mit dem Fasten? Wir haben ja in den vergangenen Jahrzehnten so viel gefastet. Und hier wird erwähnt, das Fasten im 5. Monat und im 5. Monat, das ist Ihre Frage, ob Sie das weiterführen sollten. Aber es gibt noch mehr Fastentage, denn in der Antwort Gottes wird dann auch erwähnt, der 7. Monat. Ich lese gleich weiter, die erste Antwort Gottes. Da geschah das Wort des Ewigen zu mir, Zacharja, indem er sagte, sprich zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern, indem du sagst, wenn ihr trauernd gefastet habt, im 5. und im 7. Monat, und zwar diese 70 Jahre lang, habt ihr wirklich für mich gefastet. Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid nicht ihr die Essenden und ihr die Trinkenden. Kennt ihr nicht die Worte, die der Ewige gesprochen hatte durch die früheren Propheten, als Jerusalem bewohnt und ruhig war, und ihre Städte rings um sie her, und der Negev und die Schefela bewohnt waren? Das ist die erste Antwort. Und Gott erwähnt also, außer dem 5. Monat, vor dem sie eben damals gerade standen, es war ja 4. Monat, und sie wussten, jetzt kommt im 5. Monat wieder dieses jährliche Fasten im 5. Monat. Sollen wir das weiterführen? Ich muss jetzt hier erklären. Hier in Kapitel 7 und 8 werden insgesamt 4 Fastentage erwähnt, die man eingeführt hatte wegen der babylonischen Gefangenschaft. 4 Fastentage, die an ganz bestimmte Ereignisse im Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems erinnerten. Das hatte Gott nicht vorgeschrieben, sondern man hat damals im Judentum sich überlegt, diese schlimmen Tage, die wollen wir nicht vergessen und wir werden jetzt jedes Jahr fasten. Aber jetzt muss man sich vorstellen, jetzt sind sie ja zurückgekehrt, sie bauen den zweiten Tempel und jetzt stellt sich die Frage, sollen wir mit diesem Brauch weiterfahren? Das war ja ein Brauch im Zusammenhang mit der Zerstörung des Salomo-Tempels. Müssen wir jetzt weiter fasten, jetzt wo der zweite Tempel gebaut wird? Also eine sehr gut verständliche Frage. Jetzt habe ich in der Fußnote 4 bei Zacharja 7, Vers 5 ein paar Erklärungen hingefügt zu den Fastentagen und auch verwiesen auf Zacharja 8, Vers 19. Dort werden noch 2 weitere Fastentage, da haben wir 4 insgesamt hinzugefügt. 4. Monat, Fasten im 4. Monat, das ist der Monat Tammuz, am 9. Tag, das war wegen der Zerstörung der Mauer Jerusalems. Also dieser Moment, wo die Babylonier die Stadtmauer begannen zu zerstören, wurde ganz speziell als Fastentag eingeführt. Und da habe ich dann die Parallelstellen hingeschrieben, Jeremia 39, 2 und Jeremia 52, 6 und 7. Und dann gab es das Fasten im fünften Monat, das hier als erstes Mal in der Frage vorkommt. Das ist der Monat Av am neunten Tag. Das fällt immer auf, normalerweise auf Juli. Normalerweise auf Juli. Und das ist der Tag, der erinnert an die Zerstörung des Tempels. Man lese dazu 2. Könige 25, 8 bis 9. Jeremia 52, 12 bis 13. In diesen zwei Stellen wird berichtet, wie ein hoher Militär von König Nebukadnezar von Babylon am siebten Tag des Monats Av kommt er zu den Truppen rund um Jerusalem. Und in der anderen Stelle, das wird in der einen Stelle gesagt, in der anderen Stelle wird gesagt, er kommt am zehnten des Monats zu den Truppen. Und dann wird in beiden Stellen berichtet, wie dann eben der Tempel und die Stadt zerstört und verbrannt wurden. Man denkt, das ist ein Widerspruch. Siebter Tag, zehnter Tag. Nein, die eine Stelle fokussiert darauf, am siebten Tag, eben gerade bevor der entscheidende Moment der Zerstörung des Tempels kam, da kam dieser hohe Militär, der Nebuzaradan, nach Jerusalem, aber der ging dann wieder schnell weg und am zehnten Tag kam er wieder. Aber am neunten wurde der Tempel verwüstet mit Feuer. Und das wird berichtet im Talmud, im Traktat Ta'anit 29a. Am neunten Av habe dann die Zerstörung des Tempels stattgefunden. Also die wird in diesen beiden Stellen nicht direkt erwähnt, sondern nur, wann Nebuzaradan kam, das erste Mal, wann das zweite Mal. Und das zweite Mal am 10., das war also gerade nach dem Tag, als der Tempel, das Herzstück, kann man sagen, mit Feuer getroffen wurde. Da kam er wieder zu den Truppen, um sie zu unterstützen. Der 9. Av war der Zerstörungstag. Und in der Folge hat das jüdische Volk diesen 9. Av eben beachtet und da besonders gefastet und getrauert. Und jetzt muss man sich vorstellen, später wurde der zweite Tempel, der Tempel, der zur Zeit des Herrn Jesus stand, im Jahr 70 durch die Römer verwüstet. In diesem Krieg von 140 Tagen, in dem mehr als 1 Million Juden umkamen in Jerusalem. Aber in diesem Krieg, das ganz Besondere war, der Tag, an dem ein römischer Soldat, übrigens entgegen den Befehlen des Generals Titus, ein Feuerpfeil schoss auf den Tempel und er ging in Flammen auf. Das war der 9. Av. Also der zweite Tempel ging am genau gleichen Kalendertag unter wie der erste. Und darum in der weiteren Geschichte des jüdischen Volkes bis heute ist der 9. Av der Fasten- und Klagetag geblieben um den zerstörten Tempel. Und zwar kann man gar beides zusammennehmen. Salomo-Tempel und zweiter Tempel. Und es ist ganz eigenartig, dieser Tag blieb wichtig auch in der weiteren jüdischen Geschichte. Denn zum Beispiel, als die große Vertreibung der Juden aus Spanien stattfand, 1492, das war ganz schlimm, also das waren Hunderttausende von Juden wurden vertrieben aus Spanien. Man sagt ihnen, entweder werdet ihr Katholiken oder ihr werdet vertrieben. Und das war 9. Av. Und in der gleichen Epoche gab es ja auch die Vertreibung der Juden aus England und aus Frankreich. Und bei beiden Vertreibungen war es genau am 9. Av. Und später, im 20. Jahrhundert, Heinrich Himmler hat den offiziellen Erlass bekommen von der Hitler-Regierung, die Vernichtung der Juden durchzuführen, 1941, und das war am 9. Av. Und man könnte noch viele, viele weitere Beispiele bringen, einfach so als Beispiele. Dieser 9. Av hat es also schon in sich. Und jetzt eben die Frage ist, im 5. Monat weiterhin fasten oder nicht? Jetzt erkläre ich noch die anderen Tage. Also wir haben jetzt die Zerstörung der Mauer Jerusalems am 9. Tammuz, die Zerstörung des Tempels am 9. Av im 5. Monat und dann der 7. Monat, das ist der Monat Tischri. Am 3. Tag gedachte man der Ermordung Gedalias. Ich habe hier die Stellen hingefügt. 2. Könige 25, 25 bis 26 und Jeremia 41, Vers 1 und folgende. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Gedalia war ein treuer Mann Gottes. Nebukadnezar, nach der Zerstörung Jerusalems, hat diesen treuen Mann eingesetzt als Statthalter unter babylonischer Oberherrschaft in Mizpah. Aber dieser Mann wurde ermordet. Man kann sagen, das ist ein Bürgerkrieg unter den Juden damals. Und diesen Tag hat man auch als Fastentag aufgenommen. Und dann weiter das Fasten im 10. Monat. Das erinnert an den Beginn der Belagerung Jerusalems. Und da habe ich hingeschrieben 2. Könige 25,1 und Jeremia 39,1. Also die Truppen kamen nach Jerusalem, haben die Belagerung begonnen und dieser Tag wurde auch festgehalten. Jetzt lesen wir noch Kapitel 8, Vers 19, damit man eben diese 4 Fastentage vor sich hat. Und das Wort des Herrn, ich lese ab Vers 18, und das Wort des Herrn der Heerscharen erging an mich, indem er sprach. So spricht der Herr der Heerscharen, das Fasten des 4. und das Fasten des 5. und das Fasten des 7. und das Fasten des 10. Monats wird dem Haus Juda zur Wonne und zur Freude und zu fröhlichen Festzeiten werden. Da haben wir jetzt alle 4 Fastentage aufgeführt. So, das war ein bisschen Strohern, also ein bisschen mühsam, all die Erklärungen. Aber wenn man jetzt diese Vorarbeit geleistet hat, jetzt versteht man, worum es wirklich geht. Gott stellt also in seiner Antwort eine Gegenfrage. In der ersten Antwort sagt er nämlich: Wenn ihr trauernd gefastet habt, im 5. und im 7. Monat, und zwar diese 70 Jahre lang, habt ihr wirklich für mich gefastet. Vielleicht haben wir in unserer Erziehung gelernt, Gegenfragen sind unhöflich. Das kann sein. Es gibt unhöfliche Momente, wo Menschen nicht antworten wollen, dann stellen sie eine Gegenfrage. Das ist nicht höflich. Aber man kann nicht sagen, das ist grundsätzlich unhöflich. Gegenfragen sind manchmal unbedingt nötig. Und darum sehen wir auch im Neuen Testament, dass der Herr Jesus eben auch schon dieses Mittel gebraucht hat. Er wurde gefragt und er stellt eine Gegenfrage. Zum Beispiel hat man ihm gesagt, aber eben um ihn in eine Falle zu locken, darf man dem Kaiser Steuer bezahlen? Das war klar, wenn er sagt ja, dann hätte man ihn als Verräter, der mit den Römern zusammenwirkt, anklagen können. Hätte er gesagt nein, dann hätte man ihn anklagen können, das ist ein Rebell, der sich gegen die Besatzungsmacht stellt. Und da nimmt der Herr Jesus das Mittel der Gegenfrage und sagt, wessen Bild ist da auf dem Denar abgebildet? Sie sagen, des Kaisers. Also, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Und die Sache war erledigt. Und jetzt hier, Gott stellt eine Gegenfrage, wenn Sie sagen, sollen wir fasten weiterhin? Er sagt, ja, wenn ihr jeweils gefastet habt, habt ihr das wirklich für mich gemacht? Das habt ihr doch für euch gemacht. Da, wo es auch nur ein Ritual war, ist das sowieso klar. Aber auch wenn es ernsthaft war, war es ja eigentlich nicht für Gott. Gott hat nicht einen Vorteil, wenn jemand fastet, sondern es ist ja eigentlich mehr, damit man sich wirklich auf etwas konzentrieren kann. Ich glaube, wenn man mal zusammenrechnet, wie viel Zeit wir brauchen, ich hätte jetzt fast gesagt verlieren, aber das ist falsch, brauchen im Zusammenhang mit Morgenessen, Mittagessen und Abendessen. Ja. Und es ist unglaublich. Und dann kommt ja noch das Abwaschen dazu und ja, Verräumen und ja, unglaublich. Und wenn man das einfach abstreicht, an einem Tag, gewinnt man unglaublich viel Zeit. Und das ist ja der Punkt beim Fasten, dass man diese Zeit ausnahmsweise anders einsetzt. Es müssen wir ja. Aber so zwischendurch mal aussetzen, das geht. Und ich habe das auch bei den Tamilen gelernt. Da hat mich eine Tamilengruppe aus der Schweiz eingeladen. Die hatten immer so einen besonderen Tag, also christliche Tamilen in der Schweiz. Da sind sie von Lausanne gekommen und überall, wo sie in unserem Land wohnen, nach Zürich. Und die haben alle gefastet. Und das ist natürlich sehr einfach, dann braucht man keine Logistik mit dem Essen und das kostet nichts, wird alles viel billiger. Das könnten wir mit dem Bibelschultag vielleicht auch mal einführen. Vielleicht kämen dann weniger. Ja, aber ich sage nur, man gewinnt unglaublich und kann sich auf Wesentliches konzentrieren. Und Gott sagt, habt ihr das für mich gemacht? Ihr habt es ja eigentlich für euch gemacht. Und dann Vers 6, und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid nicht ihr die Essenden und ihr die Trinkenden. Also beim Essen ist es ja das Gleiche. Wir essen ja nicht, indem wir denken, Gott hat etwas davon, wenn wir essen. Nein, wir brauchen es. Wir müssen unseren Hunger stillen und wir müssen unsere Nährstoffe und Ballaststoffe und so weiter, die müssen wir ja irgendwie aufnehmen. Und beim Trinken auch eben die notwendige Flüssigkeit. Aber das machen wir ja nicht für Gott, sondern wir machen das für uns. Und Gott sagt, genauso wie es beim Essen ist, ist es auch beim Fasten. Ihr fragt, sollen wir das weiterführen? Ja, habt ihr das wirklich für mich gemacht? Und dann kommt eben auch ans Licht, wenn man meint, dass man durch das Fasten irgendwie etwas verdienen kann bei Gott, dann hat man sich geirrt. Gott will das nicht. Es geht wirklich darum, wenn es hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und auch Zeit zu gewinnen. Ja, okay. Aber es ist nicht so, dass wir durch diese Leistung des Verzichtes irgendwie bei Gott Punkte sammeln können. Punkte sammeln, das kann man bei Coop und Migros. Aber eben auf diese Weise kann man das nicht bei Gott. Und nun, diese Belehrung ist so wichtig, das sollten nicht nur die Leute von Bethel wissen. Und darum lässt Gott durch den Propheten sagen in Vers 4, sprich zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern, indem du sagst, also ganz Israel soll wissen, was da gefragt wurde. Und so ist es ja oft, gewisse Menschen haben Fragen, biblische Fragen, und die stellen sie. Aber es sind oft Fragen, die sollten eigentlich alle Gläubigen wissen. Ja, nicht nur die. Und das ist nur ein Beispiel. Wir hatten spezifisch diese Frage, die Leute von Bethel. Aber Gott gibt die Antwort für ganz Israel. Und darum musste schließlich sogar der Prophet das aufschreiben, diese Antwort, und im Wort Gottes verankern. Und so ist diese Antwort wichtig, nicht nur für ganz Israel, sondern für die ganze Welt. Mit Fasten kann man nichts verdienen. Und Vers 7. Kennt ihr nicht die Worte, die der Ewige gesprochen hatte durch die früheren Propheten? Gott verweist auf das, was die Propheten gelehrt hatten vor der babylonischen Gefangenschaft. Als alles noch schön war, das Gericht Gottes noch nicht über Juda gekommen war. Das war diese Zeit, als Jerusalem bewohnt war, ruhig war und auch die Städte in Judäa rund um Jerusalem herum, es ging alles gut und sogar der Negev, vielleicht ist bei manchen in der Bibelübersetzung geschrieben, der Süden, aber Süden heißt auf Hebräisch Negev und das heißt schon Süden, aber nicht irgendein Süden, sondern es ist der Süden des Landes Israel, also das Wüstengebiet so ab Beersheba runter. Sogar dort war es bewohnt und die Schäfela, vielleicht steht in manchen Bibelübersetzungen die Niederung. Schäfela heißt Niederung. Und sogar heute auf Hebräisch, das Unterland, wie die Graubündner sagen, ja, der Schweiz, das nennt man auf Hebräisch heute auch Schäfela. Schäfela Schweiz. Da leben viele von uns. Ja, aber in der biblischen Geografie ist Schäfela nicht irgendeine Niederung, sondern bezeichnet genau die Westabhänge der judäischen Berge bis gegen das Mittelmeer hin. Also auch die ganze Ebene, wo Tel Aviv ist heute, der Großraum Tel Aviv, das ist die Schäfela in der Bibel. Da war alles schön bewohnt. Warum sagt Gott, denkt ihr nicht an diese Propheten? Ja, die hatten ja gesagt, man müsse auf Gottes Wort hören und gehorchen. Und dann wäre die ganze Gefangenschaft nicht gekommen. Und diese Fastentage wären auch nicht gekommen. Aber man hat nicht gehört auf Gottes Wort. Und drum, das ist das Wichtige. Nicht, dass man sagen kann, ich habe so oft gefastet, sondern dass man auf Gottes Wort hört. Das ist das Wichtige. Und das ist eine erste Antwort über das Fasten. Aber jetzt kommt eine zweite. Das sind die Verse 8 bis 14. Ich lese. Und das Wort des Ewigen, jedes Mal, wenn im Text steht hier Ewige, der Ewige mit Großbuchstaben, dann ist das einfach die Übersetzung von Yahweh. Also der Eigenname Gottes, das bedeutet der Ewige, der Ewigsein, der Unwandelbare. Und Luther hat das wiedergegeben mit Herr, mit Großbuchstaben. Ist auch gut. Hätte ich auch so machen können. Aber der Ewige ist auch schön. Beides ist korrekt. In der Synagoge, wenn vorgelesen wird, aus Ehrfurcht wird der Name Yahweh nie ausgesprochen, sondern der Vorleser, der Chazan, liest immer Adonai. Adonai. Und das heißt eben Herr. Und da weiß man, das ist dieser Eigenname Gottes. Und das Wort des Ewigen geschah zu Zacharja, indem er sagte, so spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt. Merkt man, bei jeder Antwort beginnt es gleich. Und das Wort des Ewigen geschah. Von daher kommt diese Einteilung in vier Antworten. Sieht man das bei Vers 4? Heißt es, da geschah das Wort des Ewigen zu mir. Und jetzt hier wieder. Und das Wort des Ewigen geschah zu Zacharja. Und die dritte Antwort in Kapitel 8, Vers 1. Und es geschah das Wort des Ewigen. Und so weiter. Und schließlich das vierte Mal in Kapitel 8, Vers 18, und es geschah das Wort des Ewigen. Das ist wie ein Refrain. Und beim Bibellesen lohnt es sich, auf Refrain zu achten. Denn dadurch bekommt man die gottgewollte Einteilung eines Bibeltextes. Die Kapitel sind ja erst viel später eingeführt worden, und das ist eine gute Hilfe, um die Bibelstellen zu finden. Aber die sind nicht inspiriert und manchmal auch nicht optimal. Und drum, wenn man die Einteilung des Textes findet, so wie Gott sie selber gemacht hat, das ist wirklich hilfreich. Und darum hilft das zu sehen, aha, da in Zacharja 7 und 8 haben wir vier Antworten, die wir so voneinander unterscheiden sollten. Wenn man zum Beispiel das Hohelied studiert, dann sieht man, dort gibt es einen Refrain, der kommt dreimal vor, Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und dann sagt sie weiter, bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Dreimal kommt dieser Refrain vor und damit kann man das Hohelied in 4 Strophen unterteilen. Ja, aber das ergibt sich erst, wenn man den Refrain entdeckt hat. Und der Refrain ist übrigens ganz wichtig und gerade in der Zeit der Gender-Ideologie. Die junge, verheiratete Braut, Sulamit, spricht zu ihren Freundinnen, den Töchtern Jerusalems, und sagt, ich beschwöre euch, dass ihr nicht weckt die Liebe. Und das will sagen, man soll bei den Kindern das Thema der Liebe und der Sexualität nicht künstlich früher aufwecken, als wie es durch die normale Entwicklung kommt mit den Fragen, die die Kinder stellen. Wenn die Fragen kommen, dann soll man als Eltern diese Fragen gut beantworten, ehrlich, aber so, dass es dem Alter und dem Verständnis der Kinder entspricht. Nie sie überfordern. Das ist schädlich. Überforderung auf diesem Gebiet kann eben auch im schlimmsten Fall zu Fehlentwicklungen führen. Und darum heißt es, ich beschwöre euch. Sie sagt das nicht nur so, sondern das ist so wichtig. Ich stelle euch unter den Schwur Gottes, dass ihr die Liebe nicht weckt noch aufweckt. Und sie sagt, ich beschwöre euch bei den Gazellen und bei den Hindinnen des Feldes, das sind die Hirschkühe. Ja, wer schon Gazellen beobachtet hat in freier Wildbahn, der weiß, oh, man darf sich nicht bewegen. Man wirklich kein bisschen rascheln, nichts reden, sonst die schauen und sie sind weg. Und wie schnell. Also man muss ganz besonders vorsichtig sein. Und sie sagt, das, was für die Gazellen und auch natürlich für die Hirschkühe gilt, nicht wecken, nicht aufwecken, bis es ihr gefällt. Das heißt, die Entwicklung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche sind ein bisschen frühreif, die anderen kommen erst später, aber das soll man eben nicht beeinflussen. Und wissen, die ganze Gender-Ideologie, die möchte die Kinder aufwecken in übelster Weise, in brutalster Weise von Kleinkindalter an. Und das sind dann eben so ausgebildete Sexualpädagogen. Ja, und da möchte ich so gerne die fragen, ja, und wie viele Kinder habt ihr schon mal aufgezogen? Ich meine, richtig aufgezogen, als eigene Kinder. Und die ganze Entwicklung miterlebt und auch gesehen, wie die Kinder unterschiedlich sind und wie man jedes Kind wieder anders erziehen muss und dann bis zum Erwachsenenalter und dann auch die Zeit, wo sie beginnen zu verheiraten, da ist man immer noch irgendwie ja, mitbeteiligt, ja? Hoffentlich mit gutem Rat und so weiter. Ja, das ist die Frage. Und dann sieht man eben, wie schädlich es ist, wenn Kinder zu früh aufgeweckt werden. Und das war jetzt alles ein Exkurs von Zacharja nach dem Hohenlied. Einfach, um zu zeigen, dort dieser Refrain, der ist nicht nur einfach so, um den Strich anzuzeigen, wo ein neuer Teil beginnt, sondern grundlegend wichtig, um die Botschaft des Buches zu zeigen, dass die Liebe von Mann und Frau in der Ehe sich so entfalten kann wie eine Blume. Da ist es eben wichtig, dass der Refrain beachtet wird. Und was die Leute heute machen, ist, wie wenn man eine Rose sieht, die Knospen sind vollkommen zu, was steckt da drin? Ja, und dann ist sie kaputt. Das machen sie mit unseren Kindern. Das geht überhaupt nicht. Aber nur schon von einem Refrain lernt man so etwas. Ja, und das kann man auch eben in anderen Bibelbüchern, zum Beispiel auch im Buch Zephania, um noch eines einfach so herauszugreifen, ein kurzes Buch. Auch dort gibt es den Refrain, der das Buch einteilt, so wie der Heilige Geist die Einteilung will. Und da muss man eben mit Aufmerksamkeit lesen und achten, ach, das ist die gleiche Ausdrucksweise hier, das Wort geschah, und so kommt man auf die Idee, ah, das sind 4 Antworten. Und jetzt schauen wir uns Antwort 2 an. Und das Wort des Ewigen geschah zu Zacharja, indem er sagte: So spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt: Richtet ein Gericht der Wahrheit und übt Bundestreue und Barmherzigkeit, einer gegen den anderen. Und die Witwe und den Waisen, den Fremden und den Elenden bedrückt nicht. Und Böses des einen gegen den anderen sind nicht in euren Herzen. Aber sie weigerten sich aufzumerken. Und sie boten einen verhärteten Nacken dar. Und ihre Ohren machten sie stumpf, weg vom Hören. Und ihr Herz machten sie zu einem Diamanten, weg vom Hören des Gesetzes. Und den Worten, die der Ewige der Heerscharen sandte durch seinen Geist, durch die früheren Propheten. Und so entstand ein großer Zorn von Seiten des Ewigen der Heerscharen. Und es geschah, gleich wie er gerufen hatte und sie nicht hörten. So werden sie rufen und ich werde nicht hören, spricht der Ewige der Heerscharen. Und ich zerstreute sie unter alle Nationen, die sie nicht kannten. Und das Land wurde zur entsetzlichen Wüste, ohne Hin- und Herziehenden. Und so machten sie das Land der Köstlichkeit zu einer entsetzlichen Wüste. Diese Antwort baut aus, was in der ersten Antwort schon etwas angelegt war. Nicht wahr? In Vers 7 hatten wir die Frage: Kennt ihr nicht die Worte, die der Ewige gesprochen hatte durch die früheren Propheten? Und jetzt wird hier gesagt, was Gott eben damals schon gesagt hatte. Nämlich Verse 9 und 10. Gott ruft auf, im öffentlichen Leben soll man sich nach den Geboten Gottes ausrichten. Und auch im privaten Leben, im Umgang mit dem Nächsten. Nicht wahr? Richtet ein Gericht der Wahrheit. Das ist ganz speziell im Blick auf das öffentliche Leben, auf die öffentliche Rechtsprechung. Das soll nicht einfach entsprechen, wie gut der Rechtsanwalt ist. Ja? Und wer die Sachen drehen kann. Ein junges Mädchen sagte meiner Frau, sie möchte Staatsanwältin werden. Okay. Und dann sagt meine Frau, ja, aber eben Rechtsanwälte, die müssen auch lügen. Sagte, nein, ich werde Staatsanwältin. Das sind die, die Leute ins Gefängnis bringen. Und die Rechtsanwälte, das sind die, die sie aus dem Gefängnis holen. Ja, das ist alles ein bisschen überspitzt, nicht wahr? Und das gilt eben für alle, für die Rechtsanwälte und für die Staatsanwälte. Richtet ein Gericht der Wahrheit. Es muss dem entsprechen, was eben war. Und nicht dem, was eben nicht war, was nicht geschehen ist. Und es geht nicht darum, dass ein Rechtsanwalt hat mir gesagt, er mache das so, er versuche, ganz viele Punkte reinzubringen, dass der Staatsanwalt verwirrt wird und dann fällt er ein Urteil, die Sache ist gelaufen. Also wirklich, da gibt es Taktik, wie man vorgehen muss. Nach den Standards in unserer Gesellschaft. Das war ja kein Christ, dieser Rechtsanwalt, der mir das gesagt hat. Aber nur eben zu sagen, Gott fordert im öffentlichen Leben Rechtsprechung, die der Wahrheit und den biblischen Maßstäben entspricht. Und dann auch der Umgang mit dem Mitmenschen und übt Bundestreue und Barmherzigkeit einer gegen den anderen. Das hat auch zur Folge, dass man nicht ständig die Idee hat, oh, wenn der nicht tut, dann gehe ich vors Gericht. Nein, da braucht es eben Barmherzigkeit und Bundestreue wird auch übersetzt mit Güte, Chesed, heißt Bundestreue, Güte und auch Loyalität.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas »Das Buch des Propheten Zacharja«, Kapitel 7 bis Kapitel 9, Vers 10, Teil 4, eine Vers-für-Vers-Auslegung, Gottes tröstliche Zukunft.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.